sentimento si è rinchiuso in me, roccia in mezzo al vento, è l'anima, la spontaneità per spiegare me ha raggiunto già. Fantasia, spazio per sentirmi mia, fantasia di emozioni e delusioni, credere, poi ricredersi. Dopo scegliersi, sola io, intreccio le mie mani, sola io, fiducia nel domani mio.
Mit einiger Verspätung ist jetzt doch noch Zeit geworden fürs Unterm Rad. Ganz ohne Jingle fangen wir an, weil der ist noch nicht fertig. Der kommt dann erst so für die dritte oder vierte Sendung Unterm Rad. Das ist die neue Sendung von der Schülerinnen-Gewerkschaft. Heute machen die Sendung der Philipp und der...
Ich gerade mal sagen, was in dieser Sendung alles so kommt. Als erst werden wir einen Versuch senden, wo ich versucht habe, den Herr Gilgen zu erreichen. Und wie das rausgekommen ist, werden Sie nachher hören. Und dann gibt es einen Beitrag, wo wir auch einen Studiogast eingeladen haben. Das ist der Theo. Der Beitrag ist über Haschisch und allgemein Drogen. Oder auch, also Drogen sind auch Medikamente und Alkohol an der Schule. Und dann der letzte Beitrag ist über Schülerbewegungen von 1970 an bis heute. Und für das haben wir den Peter eingeladen. Er ist so an der Schülerbewegung vom 80er beteiligt gewesen. Das heisst, er war Lehrer gewesen, aber hat dort einiges ausgelöst gehabt. Und der Theo wird dann auch nochmal mitmachen.
Jetzt also zu unserem ersten Beitrag. Den Alfred Gilgen, den kennt ihr alle, das ist unser Erziehungsdirektor, der Urheber von dem berühmten Ausspruch «Die Demokratie macht vor der Schule Halt». Seine Zeit ist zwar langsam abgelaufen, ich wüsste, all der LDU stellt ihn sehr wahrscheinlich nicht mehr auf, aber beim Alfred Gilgen weiss man nie, ob er nicht zuletzt doch noch wild kandidiert und noch mal 4 Jahre anhängen will an seine lange Karriere. Wir haben gedacht, wir müssten mal mit dem Alfred Gilgen Kontakt aufnehmen und haben das auch versucht. Jemand von uns hat die Erziehungsdirektion angerufen und ich kann jetzt mal hören, was da dabei rausgekommen ist.
Grüezi, das ist Michael Scherr von der Schülerinnengewerkschaft. Ich habe eine Frage, könnte ich eigentlich mit dem Herrn Gilgen reden?
Er ist besetzt, um was geht es?
Also einfach so, ich wollte an sich fragen, ob er bereit wäre, mal mit uns Kontakt aufzunehmen.
Moment schnell. Aber um was können Sie mir ein bisschen näher sagen?
Es geht eigentlich so...
Also Schülergewerkschaft, sagen Sie?
Schülerinnengewerkschaft.
Schülerinnen?
Ja. Also mit grossem I, also das heisst, dass Schüler- und Schülerinnengewerkschaft.
Ja, also diese Sprache verstehe ich nicht. Eben, jetzt sagen Sie nur Schülerinnengewerkschaft und da habe ich gedacht, wieso läutet dann ein Mann?
Ja,
man kommt nicht raus, also eben, dass Schüler- und Schülerinnengewerkschaft, also ja.
Ja.
Also für mich ist das einfach Schülergewerkschaft. Ich bin zwar auch eine Frau Und, aber es ist verständlicher.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und was für Themen wollen Sie?
Also, uns geht es einfach mal...
Ja, wollen Sie einen Termin mit ihm reden? Eine Delegation oder was?
Also, es wäre eigentlich schon ein bisschen eine Delegation zu schicken.
Ja. Und können Sie mir Themen angeben?
Also uns geht es eigentlich mal darum, unsere Kritik am Schulsystem anzubringen. Und also einfach quasi einen Dialog über Kantonsschulen, also über die Mittelschulen, die Gymnasien.
Wo kann ich Sie erreichen? Ich würde Ihnen zurückrufen, er ist ja jetzt nicht um, er ist nicht gerade erreichbar. Wo kann ich Sie, wann kann ich Ihnen zurückrufen? Also im Juni sehe ich es nicht mehr, da ist so die Agenda schon so voll, sehe ich nicht mehr. Aber ich rufe Ihnen auf alle Fälle zurück.
Ja, das ist nicht, ja.
Ist das gut?
Ja, das ist gut, ja.
Gut.
Also dann, merci vielmals.
Bitte schön, auf Wiedersehen,
Herr
Scherer. Ich sehe also, der Alfred Gilgen ist wahnsinnig beschäftigt, hat nicht einmal Zeit, uns arme Schüler und Schülerinnen zu empfangen. Der arme Mann ist wirklich zu bedauern, aber vielleicht bessert sie einmal. Wir haben jetzt den Auftrag bekommen, unsere Fragen schriftlich abzufassen und ihm die zuzusenden, damit er sich auf das Gespräch, vorbereiten kann.
Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Also das Lied, das ihr vorhin gehört habt, das war Teenage Lobotomy von den Ramones. Also Teenage ist hoffentlich allen klar. Und Lobotomy, das ist so eine Massnahme, die man in der Psyche anstalten gemacht hat und auch heute noch macht, ist einfach, dass man das Gehirn teilt und sollte zur Voraussetzung haben, also einfach als Ziel dann haben, dass eben Teenager dann weniger spinnen, oder? Und das haben wir jetzt einfach so zum Thema Schule gebracht, dass die an sich viele Teenager zum Spinnen bringen, oder? Und jetzt eben zu unserem ersten Beitrag. Das ist über Drogen an der Schule. Ihr habt vielleicht gehört, dass letzte 13 Schülerinnen und Schüler von der Kantonsschule Saint-Maurice im Waadtland geflogen sind, weil sie mit Haschisch dealt haben und Haschisch konsumiert haben. Und wir wollen einfach dazu sagen, dass an allen Schulen gekifft wird, an allen Kantonsschulen von der Schweiz und sehr wahrscheinlich auch um die ganze Welt herum wird gekifft, oder? Und das Kiffen, das wird hauptsächlich also in der Schweiz wird das immer im Versteckten gemacht, weil es illegal ist, weil die Schüler, wenn sie anfangen zu kiffen, sind sie noch jung und wissen eigentlich noch nicht, dass das Illegale teilweise auch toleriert könnte werden. Darum kommen sie dann amigs beim Kiffen recht in Stress rein. Also sie sind in der Schule schon belastet, haben dann, also nicht alle, aber viele haben dann auch sonst noch Puff und nachher fangen sie an zu kiffen, damit sie sich entspannen können. Also das habe ich schon mit einigen geredet und die kiffen da so einfach, um mal abstellen können. Und dann hat das meistens aber einfach zur Folge, dass dann, wenn es die Lehrer irgendwie herausfinden, durch private Quellen oder weil sie es selber gesehen oder gehört haben, dass bestimmte Schüler und Schülerinnen kiffen, dann fangen die Lehrer an, Druck auszuüben. Also es ist eine bestimmte Art Lehrer. Und die fangen dann an, die Schüler entweder fertig zu machen, geben dann einfach immer ungenügende Noten, mit Begründung, dass sie mündlich nicht viel machen, was teilweise auch zutrifft. Aber irgendwie, sie tun es dann einfach wegen dem Kiffen, tun sie eine schlechtere Note geben und nicht unbedingt, weil es nicht gut wäre. Und also, als ich da der Schule eine Umfrage gemacht habe, habe ich von allen Seiten gehört, dass da die Lehrer bei diesem Thema einerseits nichts erzählen darüber, also überhaupt keine Suchtprävention oder Drogenaufklärung betreiben. Und auf der anderen Seite sind sie total darauf zu recherchieren, welche Schüler und Schülerinnen kiffen und welche nicht, und tun dann da mit irgendwelche Strebers oder so befragen und sagen ihnen, ja, wenn eben da Leute mit Drogen Kontakt haben, dann sagen mir das. Und ich habe da letztens auch, also um irgendwie noch eine andere Seite von diesem Thema darzustellen, habe ich mit einem Prorektor geredet und er hat mir gesagt, dass das stimme, dass die Lehrer also sehr viel recherchiert und so, was für Suchtprobleme oder Drogenkontakte die Schüler haben. Aber er hat mir dann also hat betont, dass das an sich gemacht werde, um den Schüler und die Schülerinnen ihren Absturz aufzufangen. Also quasi, dass die Lehrer wissen, was die Schüler machen und die Schülerinnen. Und denen dann irgendwie versuchen zu helfen, also mal aufrunden oder so. Und ich konnte ihm dann klar Beispiele können sagen, wo das absolut nicht der Fall war, wo die Schüler wirklich von der Lehre fast verrissen worden sind, von der Klasse lächerlich gemacht. Und das hat dann meistens zur Folge gehabt, dass sich der Schüler überhaupt nicht hat können halten. Und dann etwas Bezeichnendes von diesem Schulsystem finde ich noch, dass Lehrer, die können ohne Problem über den Mittag, beim Mittagessen, so ihr Dreierli Roten hinter eine Lehre und nachher dann mit so einem leichten Schwips, wie man es so sagt, in die Stunde gehen und dort die Stunde geben. Und bei denen macht man absolut nichts, aber bei teils Schülern, wenn die irgendmal ein Öffeli rauchen und das auffällt, dann kommen sie einfach ein riesen Puff über. Also schon nicht bei allen Lehrern, aber ich würde sagen bei der Mehrheit der Lehrer. Und Klar ist, dass unter den Lehrern auch so alte 68er hat und so, die sicher selber auch gekifft haben oder gekifft. Und bei denen wird dann sich auch eher ein Auge zugedrückt, oder? Und dann habe ich auch schon gehört, dass sie so Lehrer haben, die sind wirklich Alkoholiker, oder? Die sind fast jeder Stunde stark verladen. Und dort argumentieren die Schulleitungen dann auch so, dass wir doch nicht so sein können und den Lehrer jetzt einfach abschieben. Was an sich auch stimmt, oder? Also mit dem Lehrer kann man nachher sicher nichts mehr machen, wenn der seinen Job nicht mehr hat. Aber wir finden es einfach bedenklich, dass wir das denken bei Schülern, die an sich noch eher zu retten sind als ein Lehrer, dass man dort so viel Puff macht. Und jetzt einfach, um vielleicht noch ein Beispiel von Holland zu zeigen, wo man die Lichtdrogen Haschisch total liberalisiert haben, wollte ich einfach mal den Theo fragen, wie es dort, also was sich dort an der Schule verändert hat, wo es Hasch legalisiert worden ist.
Also das holländische Schulsystem hat ja eigentlich ein ähnliches Disziplinarverfahren gehabt, wie man das bei uns kennt, wo Verstöße geahndet werden, wo im Schulfern bleiben bis zum Bezirksanwalt kann führen unter Umständen. Und in Holland ist das Rauchen viel früher als bei uns in der Schweiz verbreitet gewesen. Das hat zur Folge gehabt, dass an den Schulen, also nicht nur an den höheren Schulen, sondern auch schon an den Primarschulen, wahnsinnig viele Jugendliche Schwierigkeiten gehabt haben wegen dem Disziplinarsystem. Das hat natürlich bis hineingeführt in die Familie. Also die Familie hat auch gewusst, es ist illegal. Das ist das Gleiche, was heute bei uns passiert. Also dass die Schüler nicht nur betrifft, wenn sie in der Schule rauchen, sondern es ist genau das Gleiche, dass sie das zu Hause auch nicht machen können. Und darum mag ich sehr viele Schüler, die jetzt da zum Beispiel bei uns in Zürich darauf angewiesen sind, auf der Gasse die Leute kennenzulernen, auf der Gasse zu rauchen. Und das wiederum bedeutet für sie immer einen Stress von Repression. Seit sie in Holland das aufgehoben haben, ist auch der Konsum an den Schulen merklich zurückgegangen. Das hat mit dem etwas zu tun, dass die Leute nicht mehr einfach konsumieren, sei das aus Frust oder um irgendwie Stresssituationen abzudecken, sondern sie haben gelernt, dass sie mit dem, dass das toleriert ist, eben können konsumieren, wenn sie Lust drauf haben, wenn sie gut drauf sind. Und das ist eins von den Merkmalen, wo bei uns zum Beispiel die ganze Kultur um den Haschischkonsum, das ist bei uns völlig verloren gegangen. Heute hat es sehr viele Leute auch, wieder sehr viele Schüler auch dabei, die in der Freizeit, bevor sie heimgehen, 4-5 Joints rauchen und dabei gar nicht mehr merken, dass ihnen vielleicht nach dem zweiten Joint spätestens die restlichen gar nicht mehr brauchen, dass ihr Budget einfach drauf geht. Und wenn bei uns einmal die Situation ein bisschen anders wäre und die Leute das nicht mehr, also die Kriminalisierung oder sogar die Legalisierung von der weichen Drogen mindestens mal als ersten Schritt praktiziert würde, dann würde das heißen, dass sehr viele Jugendliche anders würden umgehen, nicht mehr müssen Angst haben, die Heim vielleicht einen Joint zu rauchen. Sie müssen nicht mehr unbedingt so auf der Gasse in diesem Milieu, wo natürlich mit der Repression und mit der ganze Politik, die bei uns in unserem Grossstädtchen betrieben wird, natürlich nicht gerade förderlich ist, um aus dem Haschischkonsum auch kreative, liebliche Sachen daraus entwickeln, sonst ist es echt einfach ein Konsum geworden. Und Holland ist von dort her für mich natürlich, auch wenn es Leute gibt, dass ich bin gestern am Vortrag war, wo der Chef von der Zürcher Betäubungsmittelgruppe, der Herr Waser, war, der behauptet, Holland sei repressiv. Also kann ich nur mal lachen. Ich war letztes Jahr einen Monat in Rotterdam gewesen. Das ist vergleichsmäßig eine Stadt wie Zürich und wo nicht nur im Bereich von Drogen, sondern grundsätzlich ganz eine andere liberale Haltung hat, wie die Leute miteinander umgehen. Das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde. Und ich habe in dieser Zeit, seit dem 68er, eigentlich immer wieder sehr viel mit Schülern zu tun gehabt, als Gassenarbeiter auf der Gasse. Erstens mal sind viele Treffpunkte in dieser Zeit, ungefähr etwa 10 verschiedene Kaffee, die um Schulen herum waren, sind zugemacht worden wegen Drogenkonsum. Und am Anfang hat das vor allem die weichen Drogen betroffen. Und dort hat eigentlich das angefangen, das Verhängnisvolle, dass heute sehr viele Jugendliche oder auch Schüler irgendwo recht desillusioniert irgendwie dem Leben gegenüberstehen, einsteils der ganze Leistungsstress, also schon sehr früh müssen ellbögeln, dass man irgendwie gut ist in der Klasse. Sehr früh fängt ja das nachher auch an mit den guten Lehrstellen, also wer den Zeitpunkt verpasst, der landet irgendwo an einer schlechten Lehrstelle oder an einer Lehrstelle, die vielleicht in ein paar Jahren nachher wegrationalisiert wird. Und im ganzen Bereich, warum das Suchtpotenz heute allgemein oder Konsumsuchtpotenz allgemein so im Steigen ist, hat sicher mit dem etwas zu tun, dass völlig andere Wertvorstellungen da sind und die Leute, die den Trend nicht mitmachen, also konsumieren aus dem Vollen, sondern andere Lebensperspektiven entwickeln, für die bleibt praktisch gar keine andere Möglichkeit, als Gleichgesinnte zu suchen auf der Gasse und halt eben sich zuzumachen mit Haschisch.
Mhm. Und dann vielleicht auch noch, um so gewisse Schizophrenie von unserem System aufzuzeigen, ist das an sich, macht jetzt den Eindruck, dass alle Suchtmittel verboten sind an der Schule, aber dem ist eben nicht so. Also es gibt jene Schüler, die können wirklich, also tonnenweise ist übertrieben, aber sehr viel irgendwelche Schlafmittel oder sonstige Medikamente oder sogar Psychopharmaka, die sie im schlimmsten Fall noch verschrieben bekommen von irgendwann. Die können das konsumieren, ohne dass das auffällt. Oder? Und das ist an sich auch eine Sucht wie alle anderen auch.
Ich habe auch gerade ein aktuelles Beispiel. Ich war letztens mit einem Mittelschüler vor Gericht, der auf der Gasse mal verwutscht worden ist. Er hat ein bisschen Hasch im Wert von 50 Franken, das sind ungefähr 4 Gramm oder 4,5 Gramm, zuerst gekauft und hat gefunden, es ist schlecht und hat es wieder verkauft und ist dabei verwutscht worden. Und es hat nachher zweimal also eine Klage gegeben von der Polizei. Die Bezirksanwaltschaft hat nachher zwei Monate oder länger hat sie Untersuchung gemacht wegen Haschischhandels. Hat der Jugendliche angeklagt, der ist jetzt zum Beispiel, wird jetzt mit der Matur fertig, ist verurteilt worden zu 300 Franken Buss, 250 Franken ungefähr Gerichtskosten und wird jetzt ein Jahr lang einen Eintrag haben im Strafregister und kann zum Beispiel, wenn er jetzt geplant hätte, zum Beispiel nach der Matur ein Studium anzufangen, kann er jetzt innerhalb von diesem Jahr kann er nicht studieren. Und es ist jemand, den ich sehr gut kenne und wo ich muss sagen, da ist jetzt wirklich einfach mal etwas, das absolut daneben ist. Das ist jemand, der sonst überhaupt nicht auffällt, der sehr gute Kontakte hat zu Leuten, also wo auch mit zu Leuten Kontakte hat, die zum Beispiel nicht in die Schule gehen. Und wo ich einfach finde, so einem versaut man einfach mit so etwas einfach einen Teil von seinem Leben. Oder? Also wenn es jetzt danach jemand wäre, der das vielleicht jetzt eben geplant hätte, nachher zu studieren und irgendwie so gewisse Lebensschritte zu machen, dann hätte man ihm wegen dieser Bagatelle einfach völlig einen Kerl dazwischen getrieben. Und da gibt es eine riesige Bandbreite, je nachdem natürlich, wo das passiert, wo das jemand verwischt wird. Ich weiss Fälle von der Gewerbeschule, insbesondere Kunstgewerbeschule, wo zum Beispiel die Hausabwehr teilweise Leute verzinken, die Hausabwehr teilweise mit Hunden fangen, rumlaufen und so weiter. Also wo da ein Klima ist, das nicht unbedingt förderlich ist, also wo Vereinzelung auch in einer Schulklasse, wenn jemand mal ein bisschen anders ist als der grosse Durchschnitt, eben noch fördert und die Leute erst recht irgendwie auf Gas treiben. Das ist ein sehr aktuelles Beispiel, das vor einem Monat ungefähr passiert ist und das ist einfach bedenklich.
Mhm. Und voran ist noch ein Stichwort von eben von der Tolerierung von Haschischkonsum gefallen. Und das ist eben auch noch etwas speziell, die Tolerierung. Also wenn ein Schüler gute Noten hat, dann wird das toleriert, dann sagt man, also dann gibt es null Probleme mit der Sucht in Anführungszeichen bei dem Schüler oder bei dieser Schülerin. Aber wenn er dann schlechte Noten hat, dann fängt man an auf dem Umreiten und sagt ihm, du los, also das schadet dir extrem und du bist halt so einer, der am Abrutschen ist. Also es wird dann sich total unterschiedlich bewertet. Und also gewisse Lehrer und auch die Schulleitungen an sich neigen auch dazu, so Leute, die vielleicht die Heimprobleme haben, die phasenweise dann auch noch relativ viel weiche Drogen konsumieren, dass man die dann einfach in psychiatrische Kliniken abweist, oder? Dass man einfach den Eltern ans Herz legt, dass man den oder die Betreffende einweist. Und so wird natürlich werden die Jungen auch ruiniert.
Geiersturzflug sind das gewesen mit Marihuana und damit kommt wir zu unserer Diskussionsrunde. Der Theo haben wir schon gehört, er ist schon seit dem 68er politisch aktiv, hat also so ziemlich alles, was bezüglich Jugendprotest gelaufen ist in der Schweiz und in Zürich miterlebt. Und dann haben wir noch den Peter. Er ist einer von den Lehrern, der im 80er der Kanti Wiedeke im Zusammenhang mit der Bewegung dazu mal aus der Schule gerührt worden sind.
Ja. Und als erstes würde ich das Wort gerade an Theo übergeben. Also im 68er war ja auch so eine grosse bewegte Zeit, die hauptsächlich von den Studenten und auch Arbeit, also Studenten und Studentinnen und auch von Arbeiter und Arbeiterinnen geprägt war. Und die Aktivitäten der Schüler sind eigentlich erst gegen Ende 68 und hauptsächlich dann später aufgekommen. Und jetzt einfach, Theo, könntest du uns das mal ein bisschen schildern?
Also eben, ich habe das eigentlich im vorherigen Teil schon ein bisschen angetönt. Es hat hier eine Vielzahl von Kaffee in der Innenstadt. Limagame, Dörfli, an der Remisstrasse und so weiter, wo eigentlich sich die verschiedensten Schülergruppen auch getroffen haben. Es hat dazumal natürlich auch noch nicht so ein extremes Angebot gehabt, Konsumangebot, also Freizeitkonsumangebot, wie das heute ist. Also die Leute klassenweise haben sich auch müssen überlegen, was sie miteinander machen, also auch in der Freizeit. Und das hat natürlich zwangsläufig dazu geführt, dass natürlich, wenn an so einem Ort irgendwie eben das Problem mit Hasch oder so auftaucht, ist, dass da halt die verschiedensten Leute das auch probiert haben. Ein grosser Platz war ich über Jahre hinweg auch Schülerinnen und Schüler immer wieder anzutreffen gewesen sind, die zum Beispiel vielleicht nicht so viel Sackgeld hatten, war Riviera gewesen. Das war eigentlich ein Punkt gewesen, wo die verschiedensten Leute miteinander in Kontakt gekommen sind, wo sehr viel Selbsthilfe gelaufen ist, also nicht nur vielleicht Leute, die irgendjemand gefunden hat, der ihnen Nachhilfestunden gibt in irgendeinem Bereich, sondern auch ganz andere Kontaktstanken sind oder Leute auch jemandem geholfen haben, der vielleicht auf der Kurve war. Also es war ein Netz, ein natürliches, gewachsenes Netz von Leuten, die einigermaßen das gleiche Feeling hatten, die mit diesem Feeling eben, versucht haben, auch auszubrechen, nicht nur an sich selber zu denken. Und mit der Hetze, die dann eigentlich losgegangen ist, zuerst vor allem einmal auf die Kaffee. Also das ist vom Odeon, Select, Olden, was hat es noch gehabt? Es sind ganz verschiedene, also eben, teilweise weiss ich die Namen schon gar nicht mehr, weil es sind im Gesamten sicher etwa 10 oder 15 so Kaffee gewesen, die Leute im Verkehr haben. Und die hat man eigentlich, dort ist eigentlich der erste Schritt passiert, um die Leute noch stärker auf Gas zu treiben. Das hat zur Folge gehabt, dass man nachher gesagt hat, wie man das heute auch immer wieder sagt, die Riviera hat eine Sogwirkung, also Gas ist zu gross. Man hat immer formuliert, es gibt jetzt ein Jugendproblem, also nach dem 68, weil nach dem 68 vor allem im Bunker sind erstmals eigentlich öffentlich ist das Manifest worden. Es gibt Drogen, die sind bei uns auch in der Stadt Zürich. Und anstelle, dass man eigentlich irgendwo geschaut hat, dass die kleinen Kaffee, die für mich irgendwie wie auch Zellen gewesen sind, wo Leute nicht auseinandergebrochen sind, sondern eben zusammengehebt haben und nicht Leute vereinzelt irgendwo nach auf der Gasse gelandet sind, mit dieser Schleifung und einen Haufen von diesen Kaffee gibt es zum Beispiel auch gar nicht mehr. Da sind nachher Sexshop reingekommen oder Modeboutiquen. Das hat zur Folge geführt, dass dort das erste Mal Polizei Spezialisten angestellt hat, die einen rechten Terror gemacht hat auf der Gasse. Also jemand ist heute immer noch dabei bei der Betäubungsmittelgruppe. Der ist eben so lange bei der Stadtpolizei, wie ich auf der Gasse arbeite. Das ist der Herr Grob. Der ist auch vielmals ein bisschen verletzt rumgelaufen, hat im Kaffee hin und wieder mal einen Stuhl über den Kopf hineingekommen. Oder dann ist er in der Riviera wieder mal ins Wasser geflogen. Und der macht das heute noch mit dem gleichen Fanatismus, fast kann man sagen, oder mit der gleichen Berufung, vielleicht ein bisschen harmloser ausgedrückt, wie er das damals gemacht hat. Nur, dass heute die Gruppe 50, die Abteilung 50 Mann umfasst und dass es heute einfach keine Treffpunkte mehr gibt, sondern heute vor allem nach dem 80er ist ja dann das eigentlich noch intensiver geworden. Also genau ungefähr mit der Eröffnung vom AJZ ist eigentlich das letzte Lokal, wo Leute von der Gasse drin verkehrt haben, geschlossen worden am Bellevue vorne. Und in dem Sinne eine Schülergewerkschaft, wie sie sie nachher im 80er gegeben hat oder auch jetzt in einiger Zeit wieder gibt, solche Strukturen hat es eigentlich nicht gehabt. Die sind eigentlich auch nicht so wahnsinnig wichtig gewesen, weil die Leute ganz allgemein mehr miteinander gemacht haben und mehr irgendwo auch haben müssen Fantasie entwickeln, wie sie ihre Freizeit verbringen. Und heute wird das einfach konsumiert, heute wird Freizeit konsumiert. Und darum finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die dem etwas entgegensetzen und sich organisieren und eben wieder andere Inhalte in die ganze Schülerinnen- und Schülerbewegung hineinbringen und mit dem auch sicher einen Beitrag leisten gegen den Konsumismus.
Mhm. Was man da vielleicht noch schnell sagen muss, für die, die in der Geschichte von der Jugendproteste nicht so bewandert sind, der Bunker, das ist also nach dem Versuch mit dem Globus-Provisorium der erste wirkliche Versuch gewesen, ein autonomes Jugendzentrum zu verwirklichen. Und der hat, glaube ich, 68 Tage, wenn es mich nicht täuscht, oder so, gedauert. Und dann nachher sind die Jungen aus unter fadenscheinigen Gründen, wie immer, so 50 Gramm Hasch gefunden und so, sind die wieder aus dem Bunker rausgeknallt worden und auf der Straße gestanden. Das hat dann wieder Protestwellen ausgelöst.
Mhm. Und zu dem, was der Theo vorhin gesagt hat, noch etwas anzufügen, also das Bezeichnende von der heutigen Schülerbewegung finde ich an sich, dass eher die Schüler und Schülerinnen mit wenig Geld und auch mit einer, also das ist ja an sich klar, mit einer anderen Einstellung zum Leben, sich eben sammeln in der Schülerinnengewerkschaft. Und dass die anderen, die eben Geld haben, die sich rausputzen, die Discos können, gar nicht eingesehen, wieso das das überhaupt braucht. Also die, mich dünkt's, die sind heute an sich so eingenebelt vom ganzen Konsum, dass einfach irgendwie das Gespür dafür, was fair ist, was und was nicht, was recht ist, was nicht, dass das einfach verloren hat.
Ja, es hat auch damit etwas zu tun. Also zum Beispiel hat die Tagesanzeige vor etwa 2 Jahren mal eine Untersuchung gemacht über das Spielalter von Jugendlichen und hat dann zum Beispiel herausgefunden, dass sich heute das Spielalter, das vorher eine Phase hatte, bis 16, 17, heute gesenkt hat bis 9, 8 Jahre. Also das heisst, mit 8 oder 9 Jahren hat heute ein Kind alles erlebt, was vorher irgendeine Etappe gewesen sind, bis 16. Oder? Und die Lücke, die da eigentlich passiert, die wird von nichts mehr positiv besetzt, außer eben Konsum. Also wenn man das ganze Konzertwesen anschaut, wie sich da die Banken, der ganze Vorverkauf und alles irgendwie von der Good News unter den Nagel gerissen haben, also es ist sehr bequem, man macht das Bankkonto bei der Bankgesellschaft und nachher muss man gar kein Geld mehr haben, man kann das einfach abbuchen lassen und so weiter. Da wird wahnsinnig viel gemacht, oder auch bei den ganzen Discos. Zugleich wird ja auch in den Discos sehr viel Drogen konsumiert, also von harten Alkoholika bis zu Kokain. Also ich habe letztens gehört von Leuten, die in einer Disco waren, die etwa 2000 Leute hatten. Und wo gesagt, sie sagen richtig verschrocken, wie zu, dass die Leute alle waren und wie die Leute laufen, irgendwie aufs WC gegangen sind und sich irgendeine Linie Kokain aufgezogen haben. Und dort passiert nichts. Also die sich das leisten können und können verschwinden vom öffentlichen Raum, also von öffentlichen Plätzen, die haben relativ ein stressfreies Leben, jetzt, in Anführungszeichen. Also sie werden mit der Repressionen konfrontiert. Sie müssen sich sicher auch verstecken und können das zuhause nicht machen. Aber sie haben Treffpunkte in grosser Anzahl als Konsumangebot für Leute, die einigermaßen Geld haben. Und es gibt zum Beispiel eben auch, also die Chancengleichheit ist auch nicht für alle gleich. Also Jugendliche, die den Trend irgendwie mitmachen, also sei das jetzt modisch oder einfach in dem Trend, wie wir sind mit dem ganzen Konsumieren, die werden teilweise auch recht grosszügig unterstützt von zuhause. Es gibt jene Stifte, die zum Beispiel schon mit Auto in die Gewerbeschule kommen und so weiter. Oder? Das sind einige Merkmale. Und andere, die zum Beispiel eine andere Lebensphilosophie zu dem entwickeln, die zum Beispiel irgendwie vielleicht das Gefühl haben, sie wollen nach der Schule nicht gerade sofort den Stift anfangen, die wollen vielleicht ein Zeitchen umziehen, ein paar Sachen kennenlernen, die werden relativ schlecht unterstützt. Die sind relativ schnell zu Aussenseiter gestempelt. Und so macht man Randgruppen, oder? So tut man Leute ausgrenzen.
Machen wir zur Auflockerung wieder mal ein bisschen Musik, und zwar Perrier Noir mit Petite Agité.
Dann würden wir unsere Runde fortsetzen und zu der, eigentlich zum Kernpunkt von der Runde überzugehen, von der Gründung von der ersten Schülergewerkschaft. Die ist im 80er gegründet worden, nachdem drei Hilfslehrer an der Kante Wiedeke geschmissen worden sind. Und Peter, du bist einer von diesen Hilfslehrern gewesen. Und könntest du uns vielleicht so mal grob erzählen, wieso das dich gerührt haben von der Schule? Also es hat ja auch mit der Bewegung zu tun gehabt. Und wie die Gründung nachher gelaufen ist und vielleicht dann auf den Schülerstreik eingehen, was es gegeben hat.
Ja, die Vorgeschichte ist relativ kompliziert, aber ich will es kurz machen. Es war so, dass im Zusammenhang mit der Demo der Bewegung ein Detektiv zum Rektor kam von der Kante Wiedeke und Auskunft verlangt hat über drei Schüler. Der Rektor hat aber den Vorgang verschwiegen und wir drei Hilfslehrer haben das Verschwiegen kritisiert. Der Rektor hat dann gesagt, es sei eigentlich gar nichts gewesen. Der Detektiv hat ihm versprochen, er hat den Zettel mit den drei Namen von diesen Schülern in den Papierkorb gerührt. Wir haben die Auskunft lächerlich gefunden und haben den Rektor aufgefordert, jetzt ganz präzise erstens zu informieren und zweitens sich rechtlich einzusetzen für die Schüler. Der Rektor hat es nicht gemacht. Das Resultat war eine Aufsichtsbeschwerde gegen uns gewesen. Und am 4. September 1980, ich vergesse das Datum nicht so schnell, hat man uns am Morgen um 7:45 Uhr mitteilt, der Erziehungsrat, Präsident Alfred Gilgen, hat uns gekündigt auf Ende des Semesters, also 4 Wochen später. Wir sind zurück in unsere Klasse gegangen, haben das unseren Schülern erzählt. Am 9 Uhr ist die Nachricht dann wie ein Lauffeuer durch die Schule. Die Schüler haben sofort den VV gemacht, haben einen Streik organisiert für den anderen Tag. Es haben zwei Drittel von diesen 900 Schülern an der Kante Wiedig an diesem Streik teilgenommen. Aber es hat sich auch rasch gezeigt, dass das Rektorat auf den Streik mit Repressionen reagiert hat, indem der Rektor gedroht hat, er werde die einzelnen Rädelsführer zur Rechenschaft ziehen und gegen diese Sanktionen aussprechen. Das war ein Grund für die Gründung der Schülergewerkschaft. Ein zweiter war der, dass unsere Gewerkschaft von diesen drei Hilfslehrern, der VPOD, sofort zugesagt hat, dass er für uns wird Rechtsschutz leisten, das heisst, uns den Anwalt zahlen, um rechtlich gegen die Kündigung vorzugehen. Das haben wir den Schülern erzählt und das hat den Schülern auch Eindruck gemacht, dass man offenbar sich solidarisch kann schützen oder zumindest probieren zu schützen gegen repressive Massnahmen. Darum auch, glaube ich, der Name Schülergewerkschaft. Die Schülergewerkschaft hat sich dann ziemlich rasch weiterentwickelt, weg von unserem Fall, hat sich der Situation an der Schule, der repressiven Situation an der Schule gewidmet, hat dann auch ein Jahr später, Ende 1981, ein Schwarzbuch herausgegeben, wo verschiedene Fälle dokumentiert sind und hat auch in anderen Schulen angefangen, Aktivitäten entfalten. In den besten Zeiten von dieser Schülergewerkschaft waren es etwa 1000 Mitglieder, die dazugehörten.
Mhm. Und also die Schülergewerkschaft, die ist ja in verschiedensten Arbeitsgruppen, organisiert gewesen. Und könntest du uns irgendwie noch, also wenn du das kannst, erzählen, was die noch sonstige Aktivitäten gehabt haben? Also zum Beispiel haben sie ja auch bei den Husi recht Druck ausgeübt. Ja, könntest du uns vielleicht noch ein bisschen über das erzählen?
Ich konnte die weiteren Aktivitäten zwangsläufig nur noch aus der Ferne mitverfolgen. Aber es ist richtig, dass Husi ist ein wichtiger Punkt gewesen, insbesondere Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Es hat auch einmal eine Demo gegeben, im 81 zu diesem Punkt. Ein weiterer Höhepunkt, glaube ich, von der Schülergewerkschaft waren die Besuchstage gewesen, im 81, wo zum Beispiel an der Kantonsschule Freudenberg an dem Tag die Schüler angefangen haben, den Innenhof zu bemalen, damit er ein bisschen freundlicher aussieht. Und auch die Eltern entsprechend willkommen zu heissen. Die Malaktion ist allerdings auf wenig Sympathie vom Rektor angestoßen. Die Besuchstage sind augenblicklich abgeklemmt worden. Ähnlich war es im Rämi Bühl, wo auch die Schüler gefunden haben, sie wollen ihre Eltern auch informieren, nicht nur die Lehrerschaft soll sie informieren, damit ein differenziertes Bild entsteht von der Schule. Auch das differenzierte Bild war unerwünscht. Der Besuchstag ist sofort gestoppt worden. Also es hat da diverseste Punkte, hat Aktivitäten gegeben. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor war wirklich, dass man versucht hat, die Vereinzelung vom einzelnen Schüler, die Einsamkeit vom einzelnen Schüler möglichst aufzuheben, durch das Gespräch miteinander, durch das Sehen, dass andere Schüler auch seine Schwierigkeiten haben, auch unter ähnlichen Sachen leiden und sich dann gemeinsam gegenüber der Repression zu wehren.
Hätte ich noch eine Frage stellen? Also, du bist ja also als Lehrer bist ja im Staatsdienst. Was hat das für dich verändert, dass wo du selber plötzlich irgendwie gespürt hast, dass du dieser Repression ausgesetzt bist und einfach Berufsverbot oder einfach nicht mehr kannst arbeiten, wie du möchtest?
Das ist richtig, es war ein Berufsverbot, auch wenn der Erziehungsdirektor Gilgen das damals beschönigend als Auskühlfrist bezeichnet hat. Es war ein Berufsverbot, weil einer von diesen drei, also ein Kollege von mir, hat sich zum Beispiel in Biel an einer Kantonsschule beworben und es ist ihm gesagt worden, wir würden sie gerne, aber leider, sie wissen, in Zürich sind sie geflogen, darum können wir sie nicht einstellen. Also wir sind praktisch für die ganze Deutschschweiz weg vom Fenster gewesen für diesen Beruf. Wir haben heute alle andere Berufe. Also wir haben nicht mehr zurück in die Schule. Und zwar ist uns das sehr schwer gefallen. Es ist zum Beispiel bei mir so gewesen, dass meine Frau ist im 9. Monat war und ich bin einfach wirklich fast von einem Tag auf den anderen auf der Straße gestanden. Man hat uns sehr schnell fristlos entlassen. Dann hat er gegen gefunden, die Rücksicht auf die Schüler, die uns noch bis zur Herbstferie beschäftigen. Aber das war natürlich reine Kosmetik. Mhm. Also es ist für uns allen ist es schaurig eingefahren.
Also ist ja, glaube ich, auch der Beginn gewesen, eigentlich von einer echten Disziplinierung, also wo eben zum Beispiel Leute, die sich aus Freude an dem Beruf irgendeinen Tolken hatten, dass vielleicht einmal ein Inserat unterschrieben haben oder eine Petition oder irgendetwas, nachher praktisch gar keine Aussichten mehr hatten, jeden Beruf können zu lernen. Das ist ja irgendwie auch im Zug nachher von diesen Geschichten mit dem 80er eigentlich passiert.
Also es hat so eine Phase schon mal gegeben nach dem 68er. Mhm. Es hat auch den Berufsverbot gegen Mittelschullehrer gegeben, die sich politisch engagiert haben. Ich denke zum Beispiel an Jürgen Ost und so, die ganz klar vom Gilgen erlassen worden sind. Und es ist quasi eine zweite, neue Phase von so einem Berufsverbot hat angefangen.
Also das heisst, dass das eigentlich Erfolge immer wieder gewesen sind von den Jugendprotesten. Also in den Zwischenjahren, wo vielleicht die Jugend und die Studentinnen und Schülerinnen ruhiger gewesen sind, haben eigentlich auch die Lehrer ein ruhiges Leben gehabt.
Es hat immer verschiedene Sorten von Lehrern gegeben. Es hat Lehrer gegeben, die versucht haben, an ihren Schulen etwas zu machen, zusammen mit den Schülern. Und es hat Lehrer gegeben, die Angst vor den Schülern, die die Angst in Repression umgesetzt haben. Und wo um Grabesruhe an der Schule immer froh waren. Also ich glaube, die zwei Sorten hat es immer gegeben. Mhm. Aber es war klar, dass nach dem 80er die Schule von den 70er Jahren, die sich mit einem gewissen Reformanstrich versehen hat, wieder hat müssen zurückkehren zur Friedhofsruhe.
Mhm. Und du hast voran ebenso irgendwie ein bisschen die Solidarität angesprochen zwischen Schüler und Lehrer. Also haben die Schüler da starke Unterstützung gehabt von Seiten von Lehrern und auch von den organisierten Lehrern, von der Lehrergewerkschaft, also Lehrer- und Lehrerinnengewerkschaft. Also haben die gut zusammengehabt, oder wie war das gewesen?
Also an der Kantonsschulwerke selber war es so, dass das Lehrerkollegium enorm gespalten war, dass ganz wenige Lehrer hatten, die offen zu uns gestanden sind. Die meisten haben gekuscht oder haben sich einfach hinter den Rektor verkrochen. Also von daher haben die Schüler ganz sicher wenig Unterstützung gehabt. Ein bisschen anders war es von der Gewerkschaft her. Die Gewerkschaft hat gewisse materielle Hilfeleistungen gegeben, sie hat Drucker zur Verfügung gestellt und so. Aber sie haben vor allem auch klar gemacht, dass die Schülergewerkschaft für sie keine richtige Gewerkschaft ist, weil die Schüler keine Lohnabhängige sind. Und von daher ist es von Anfang an für die Schülergewerkschaft sehr, sehr schwierig gewesen, wirklich auch organisatorisch strukturell Fuß zu fassen. Zum Beispiel ein Apparat zur Verfügung gehabt, wie es eine Gewerkschaft normal hat. Angefangen von Telefon, Schreibmaschine etc. Also das war ungefähr die Unterstützung von der Lehrerseite her. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es war klein gewesen. Die Schüler waren weitgehend auf sich allein gestellt gewesen. Und sie haben zum Beispiel den Streik und auch nachher die Gründung von der Schülergewerkschaft selber durchgezogen.
Mhm. Und also also so wie du jetzt geschildert hast und so ist es auch heute noch, sind ja die Schüler an sich absolut rechtlos. Also sie werden nicht einmal als Gewerkschaft akzeptiert. Und hat dann die Schülergewerkschaft bleibende Veränderungen können durchsetzen? Also weil sie so totgeschwiegen worden ist und eher schwache Unterstützung bekommen hat.
Also da kann ich jetzt schwierig antworten, weil, wie gesagt, ich habe das alles nur noch aus der Zwangsferne können miterleben. Ich glaube schon, dass, also zumindest im 81 ist auf dem Rektorat einige Unruhe gewesen, dass die Schülergewerkschaft überhaupt gegeben hat. Es war ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Man hat sie zwar probiert zu totschicken, man hat sie probiert zu unterdrücken, man hat verboten, dass sie ihre Zeitungen dort verkauft, dass sie offen auftritt, dass sie wirbt, Mitglieder wirbt. Aber man hat immer irgendwie müssen mit denen rechnen. Das war ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Und nachher ist ja leider dann die Schülergewerkschaft wieder eingeschlafen und durch das haben auch die Mächtigen in der Schule wieder ruhiger geschlafen.
Das wollte ich jetzt auch noch sagen mit der Zeitung. Also wir haben da ein bisschen mehr Glück. Wir können unsere Zeitung nicht überall verkaufen. Also im 80er ist ihre Zeitung, die heisst Grautfurni, in allen Schulen verboten gewesen. Und eben auch sonst Verbot, Megafonverbot auf dem Schulhaus. Und es ist eine Reihe von Verboten erlassen worden. Aber man sieht das auch heute wieder, seit es die Schüler in der Gewerkschaft wieder gibt, sind eigentlich alle wieder aufgestreckt und am Rumtun und am Rummachen. Also es ist immer so, wenn etwas kommt, dann nachher wird gerade reagiert. Also es haben schon wieder jenste Schülerinnen, Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen Hausverbot an der einen Kante. So. Also es ist wieder die gleiche Maschinerie von Repression, die läuft wie früher, da hat sich gar nichts geändert.
Es war ja auch so, dass also einstens die Repression war auf die fortschrittlichen Lehrer und parallel dazu sind ja dann wirklich gerade einige aktive Mitglieder von der Schülergewerkschaft sind auch von der Schule geflogen und das hat natürlich dann das Stück Mausertum in der Schulklasse natürlich dann auch wieder gefördert, oder? Also wenn man sieht, was für Konsequenzen das dann hat, dann ist man eher mal ruhig, oder? Und das ist, das ist irgendwie auch das, warum dass wir heute irgendwie allgemein ein bisschen die Situation haben, oder? Dass die Apathie oder von den Leuten, die irgendwie nicht mehr wissen, was machen irgendwo mit ihrer Zeit und wo irgendwie jede kleinste Aktivität, sagt das eben nicht einmal auf der Ebene nur von der Schülerinnen oder Schüler, oder sofort irgendwie Panik auslöst. Also hat zum Beispiel im Frühling 88, während etwa 3/4 Jahre, hat es auf der Gassengewerkschaft gegeben, wo sich Leute, vor allem aus der weichen Szene, schon auch andere, zusammengeschlossen haben und zum Beispiel gefunden, also dieser Repression, wir lassen uns nicht mehr einfach überall rumschupfen und verhaften und kriminalisieren. Und das Merkmal, also gegründet wurde, oder die Entstehungsgeschichte war zum Beispiel am 1. Mai, gewesen, wo es auf dem Platzspitz ein Konzert hatte. Und dann sind in der Kürze sind so 500 so Blechfröschli beim Franz Karl Weber gepostet worden und sind unter die Leute gekommen. Und überall sind die Fröschli rum gewesen. Die Zeitungen haben sehr viele gute Sachen berichtet, sind sehr viele gute kreative Sachen gelaufen. Und da hat also der Staat auch mit voller Härte zugeschlagen. Da ist nachher der Staatsschutz, hat da einzelne aktive Jugendliche beschattet und verhaftet und kriminalisiert und hat die richtig gerne zerschlagen. Also es ist plötzlich gefährlicher geworden auf der Gasse, also ein Fröschli dabei zu haben, als ein bisschen Hasch, oder? Und heute, also das Fröschli hat der Franz Karl Weber über Generationen, Jahre hinweg im Sortiment gehabt. Heute gibt es die nicht mehr im Sortiment. Also es hat ganz direkte Polizeiinterventionen gegeben, wegen diesen Fröschli zum Beispiel, beim Franz Karl Weber. Und das ist einfach wieder das Beispiel, oder? Sobald sich irgendwo eine Gruppe von Leuten irgendwie zusammentut, sich solidarisiert und aktiv wird, wird überall ist das gleiche Strickmuster da, wie man nachher so etwas irgendwie beerdigt. Heute hat es sehr viele Leute, die abgestürzt sind, die dort wirklich gut drauf gewesen sind, gute Sachen gemacht haben. Und dass sich ein Staat das kann leisten kann, irgendwie mit dieser Arroganz irgendwo gegen Andersdenkende oder vielleicht sogar noch fortschrittlicher Denkende oder besser Denkende oder menschlicher Denkende vorzugehen, das ist also äußerst bedenklich.
Da sieht man irgendwie auch, wie in diesem Schulsystem an sich gut gemeinte Kritik, wo vielleicht auch sagen wir mal, mit jugendlichem Dampf vorgetragen wird, wie das dann einfach zu Repression kann führen und die Schüler dann durch die Repressionsschritte dermassen desillusioniert werden, wie der Theo vorhin schon gesagt hat, dass es nachher wirklich auch später immer mehr Mühe bekommen, sich zurechtzufinden in der Gesellschaft.
Was in den Demokratien alles so läuft, das beschreibt uns jetzt als Leim im nächsten Stück. Das heisst Demokratie. So many